Und wie labelst du dich? Eine Frage, mit der wir in der Community öfters konfrontiert werden. Aber was für Labels gibt's eigentlich? Sind diese endgültig? Und vor allem, brauchen wir Labels? Darüber habe ich mich mit Johanna ausgetauscht. Viele von euch werden sie von der Dating-Show Princess Charming kennen. Wir reden über unsere eigenen Labels, unsere Erfahrungen damit und auch wie die Reise von Jo bei der Castingshow war. Ihr könnt also gespannt sein. Los geht's.
Ist immer wie bei so einer Achterbahn, dieses 3, 2, 1, go!
Ja, stimmt. Ja, es gibt auch Wasserbahnen, die sind so. Da stehst du und fängst. Ja, genau.
Fährst du gerne Achterbahn?
Ja, also nein, eigentlich ist die Antwort nein, aber ich mach's immer wieder, um mir selber was zu beweisen, glaube ich. Es ist so ein bisschen immer der Reiz danach, immer noch am Leben zu sein. Und manchmal denke ich mir, das ist ja echt absolut bescheuert. Man kann doch auch anders Spaß haben, als sich zu freuen, dass man noch lebt. Ja, es ist ein ambivalentes Ding. Aber ich liebe die Atmo in so Freizeitparks.
Ja, das ist richtig geil. Ich glaube vor allem, weil man das auch ein bisschen mit der Kindheit verbindet. Weil ich persönlich bin immer mit meinen Eltern in den Europapark gefahren, so einmal im Jahr, weil wir in der Nähe auch tatsächlich gewohnt haben. Und dann war das halt immer so krass, die ganzen Achterbahnen, da war immer ein Gekreische, überall hat es nach Popcorn gerochen und irgendwie war man so komplett hyped und irgendwie überträgt sich das noch so 1:1, wenn man dann erwachsen ist.
Ja, total. Das sind irgendwie diese Orte, die versprechen so ein bisschen, ich bin irgendwie alles außer Alltag. Voll Hammer. Flughäfen oder sowas machen das auch. Naja, kommt drauf an. Ich hatte in Düsseldorf so ein Ding, da konntest du die Flugzeuge beobachten beim Landen und beim Abheben. Das war natürlich immer so ein Ding, ne?
Das ist schön,
Kino. Ja. Das nimmt dich so komplett raus aus dem sonstigen Kontext, glaube ich. Und dann bist du so richtig präsent da. Und als Kind war man ja eh dauernd präsent, überall. Richtig geil.
Ja, mehr als jetzt auf jeden Fall, als Erwachsener.
Ja.
Aber für gut, eigentlich war das die Frage gar nicht geplant in meiner Fragerunde, aber das passt ja perfekt. weil ich starte immer mit ein paar random Fragen, auf die du hoffentlich eine schnelle, kleine Antwort hast für mich. Und danach reden wir natürlich auch über das Thema, über das wir heute reden wollen. Aber ich würde sagen, wir legen los.
Ja, super. Kommen die dir jetzt spontan in den Sinn, die Fragen? Oder hast du die vorher collected?
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich das natürlich ganz spontan mache.
Kannst du aber hiermit sagen, weil die Achterbahnfrage war ja ganz spontan. Also ich bin schon sehr beeindruckt.
Korrekt, ja, die war gut. Ja, genau. Die nächsten sind geskriptet, aber deine Antwort ja dann nicht. Und das ist das Schöne. Wie warst du damals in der Schule und was war dein Lieblingsfach?
Wie war ich in der Schule? Oh Gott. Also klassischer Fall von richtig gut in Sprachen und überhaupt nicht gut in Naturwissenschaften. Ich bin auch zweimal sitzen geblieben, was dann aber auch egal war, weil ich war in diesem Jahrgang, wo G8 eingeführt wurde. Das heißt, ich bin von G9 in G8 gerutscht und war mit den gleichen Leuten einfach danach trotzdem wieder zusammen. Ja, aber Schule war eine harte Zeit auf jeden Fall. Ich war andauernd mit so Nachprüfungssituationen beschäftigt und so. Mm. Ja. Und was war die andere Frage?
Dein Lieblingsfach.
Mein Lieblingsfach, ja, Deutsch, ne, auf jeden Fall. Oder das eine Jahr, wo man ein Theaterstück gemacht hat in Literatur. Da haben wir Momo aufgeführt und ich war der graue Herr-Boss. Das war sehr cool. Da konnte ich diabolisch Leuten so den Finger auf die Lippen legen und so Zeug. Und so ins Ohr flüstern, hab's mega sexualisiert, glaube ich. Ja.
Ich war auch mal in der Theater-AG, in der English Drama Group und dann in der Deutschen. Und wir haben Der eingebildete Kranke von Molière gespielt. Und ich war diese Stiefmutter, diese Bitch, die die ganze Zeit ihn noch kränker macht, weil sie ans Geld will. Und ich war dann so richtige Ho eigentlich auf der Bühne. Das war richtig witzig. Ja, die war so geschrieben und ich weiß noch, der eingebildete Kranke, das war eigentlich ein guter Kumpel von mir, der aber auch was von mir wollte. Und also immer mal wieder so, der hat immer versucht, so seinen Move zu machen, aber für mich war der halt einfach nur ein Kumpel. Also für mich war der halt so null dazwischen und in irgendeiner Szene wollte dann unsere Lehrerin, ja, wenn ihr euch jetzt hier küsst, wäre das toll.
Was?
Und er hat schon so richtig die großen Augen gemacht und ich so, Ich glaube, das wird jetzt hier ganz falsches Signal senden.
Hast du das gesagt? Ja, hast du ihr das erklärt?
Ja, also ich hab dann gesagt, ja, aber wäre es nicht witziger, wenn er es versucht und ich es nicht zulasse, weil
Sehr
ich will
gut.
ja auch gar keine Liebe von ihm. So habe ich das dann
Ja.
erklärt.
Sehr gut, sehr gut. Und das hat er dann hoffentlich auch gerallt. Hörst du, ich will keine Liebe von dir.
Nee, hat noch ein bisschen länger gedauert, aber ich finde ihn immer noch super und meine Eltern lieben ihn auch irgendwie. Der war halt so in den letzten Jahren in der Schule immer sehr präsent bei uns, so, weil er halt, also weil wir ja auch befreundet waren, aber der hat sich auch mal selber eingeladen, mit uns ins Kino zu gehen, obwohl ihn den Film nicht interessiert hat und so. Also das war immer ein bisschen tollpatschig, aber sehr süß. Also ich habe ihn immer noch in mein Herz geschlossen. Rucksack oder Koffer?
Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse das ja, wenn Leute dann kommt drauf an antworten, aber da kommt es ja wirklich drauf an. Also im Rucksack, ich sag Rucksack, nee. Also meine Koffer sind auch alle kaputt. Ich renne aber jeden Tag mit dem Rucksack überall hin und die sind dann auch groß wie Koffer. Ich finde das geil, Sachen auf dem Rücken zu haben irgendwie. Ich merke da dann gar nichts von, so großartig. Und man kann trotzdem so viel schaffen, so viel packen und tragen.
Sehr gut. Welche YouTube-Kanäle hast du abonniert?
Welche YouTube-Kanäle habe ich abonniert? Cold Mirror natürlich, Königin von YouTube, auf alle Zeit. Ich habe damals eine Postkarte von ihr gekriegt, als ich da selber diese Synchros gemacht habe. Da war ich sehr aufgeregt.
Oh, krass.
Ja, das war schön. Und sonst, Alexis und Lillian mag ich sehr gerne, um in der Sparte so ein bisschen zu bleiben. Kostas Kinz Videos gucke ich schon Ewigkeiten ziemlich gerne. Ja, das wäre so das. Ich glaube, eigentlich habe ich da noch vielschichtigeres Zeug zu bieten in andere Sparten. Aber Alexis und Lillian passen ja auf jeden Fall schon mal ganz gut. Das ist ein lesbisches Pärchen, das ich online kennengelernt habe bei Tinder. Und sie ist Deutsche und die andere ist Kanadierin. Und jetzt wohnen die zusammen in Amsterdam und haben den Hund. Einfach Goals.
Oh,
Das
wie
möchte ich
süß.
auch.
Den Hund oder die Wohnung in Amsterdam?
Beides, beides. Und Alexis und Lillian möchte ich natürlich auch gern haben. Ja, einfach das komplette Paket.
Ach so,
Ja,
ja.
klar.
Siehst du dich eher als Träumerin oder Realistin?
Träumerin.
Hätte ich jetzt spontan auch gedacht, obwohl wir jetzt das erste Mal miteinander kommunizieren, so direkt, aber.
Ich habe das Gefühl, das muss ich sagen, so als jemand, die kreatives Schreiben studiert hat, da realistische Schreiberinnen gibt es natürlich auch. Aber da kann ich nicht mit dienen.
Auf die Antwort für die nächste Frage bin ich gespannt. Was war denn deine übelste Fehlinvestition?
Meine übelste Fehlinvestition. Da gibt's was. Ja, ich habe mir meinen Laptop gekauft. Das war an sich keine Fehlinvestition. Der war sehr teuer. Den habe ich mir für die USA geholt, für mein Auslandssemester. Und dann habe ich da binnen Wochen Sprite drüber geschüttet. Und dann war der kaputt. Also das war rückwirkend eine dolle Fehlinvestition, weil der so dünn war, dass die ganze Zeit alles, also ist alles durchgeschmort quasi. Ja. Und dann natürlich mit 13, 14, das war aber ein Geschenk, habe ich die goldene Edition vom Motorola Razr Handy bekommen. Gold.
Wow.
Also ja, meine Eltern haben sich über mich lustig gemacht, alle haben sich über mich lustig gemacht. Ich fand es voll super. Sie hat 200 € mehr gekostet als das normale. Das war, das war es nicht wert. Nein, ich hätte das Normale nehmen sollen.
Letzte Frage und die Überleitung zu unserem Thema. Labels, ja oder nein?
Ja. Yes, please.
Ich dachte mir so, auch so im Vorhinein, so wie kann ich mir die, oder was wollen wir in der Folge nochmal genau besprechen und wie wollen wir vielleicht die Folge nennen oder so. Und irgendwie ist mir da so ein Sinn gekommen, so ich label mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber dann klappt es. Wobei das dann immer wieder so negativ klang, aber irgendwie fand ich das irgendwie ganz passend.
Ah, Pippi Langstrumpf ist nicht negativ, das geht überhaupt
Das
nicht. Nein,
stimmt,
nein, die ist
ja.
ganz positiv kommentiert. Ist ja auch quasi ein Gesicht des Feminismus, also ich finde es super.
Schon, ja, das stimmt. Wie labelst du dich denn momentan?
Ich lebe mich als queer momentan und als demisexuell und ich glaube, das war's. Und als Frau, also wenn man das mit reinzählt, wenn wir auch darüber sprechen, dann als Frau. Das sind meine drei aktuell. Was ja spannend ist, da fange ich schon selber an zu labern, weil ich könnte mich ja auch als aloromantisch zum Beispiel labeln, tue es aber nicht. Das ist, im Grunde label ich ja gerade nur, was auffällig ist, so, was ich als auffällig empfinde. Und das ist wieder so ein Privilegien-Ding.
Da musst du mir, glaube ich, auch nochmal auf die Sprünge helfen. Der Unterschied zwischen demisexuell und aloromantisch, da bin ich nicht...
Ach so, das geht beides. Also da muss gar nicht unbedingt ein Unterschied herrschen. Das sind einfach zwei Kategorien. Also das eine ist Romantik und das andere ist eben Sexualität. Und das eine beschreibt, inwiefern du, also die Art von Gefühlen, die du entwickeln kannst für andere Leute. Und das andere ist, genau, deine wirklich, also sexuell gemünzten Präferenzen. Was heißt Präferenzen? Identitäten. Genau. Und das heißt, aloromantisch wäre in dem Sinne einfach, ich verliebe mich in Leute. Ich weiß, wie es sich anfühlt, sich zu verlieben und tue dies. Genau. Aber ich könnte auch, also aloromantisch und demisexuell zusammen funktioniert natürlich ganz wunderbar. Logisch, Demisexualität setzt ja im Grunde gewisse Gefühle oder eine Vertrautheit eben voraus, deswegen passt das gut zusammen. Aber ich könnte auch aromantisch sein und demisexuell zum Beispiel. Man denkt ja erstmal, es ist ein Widerspruch, aber auch aromantische Menschen können ja ein Vertrautheitsgefühl entwickeln und empfinden Gefühle eben anders als romantisch. Aber auch platonische Gefühle zum Beispiel oder ganz viele verschiedene Gefühle können ja total intensiv sein für uns und total wichtig und maßgeblich und nicht weniger wert und so. Genau.
Das ist ja auch so ein Ding. So Labels sind ja, finde ich, immer auch eine persönliche Entscheidung. Und auch wenn ich da jetzt natürlich auch ein bisschen neugierig nachgefragt habe, was ist so der Unterschied, gibt es ja keine allgemeinen, also komplett für alle Menschen gemeingültige Definition von den verschiedenen Labels, weil ich immer das Gefühl habe, dass jeder persönlich einfach noch so seine subjektive Meinung für das Label noch hineininterpretiert.
Absolut, es gibt keine Labelpolizei oder sowas. Es ist im Grunde, du erfährst von dem Label und da gibt es natürlich ein paar Kriterien, die du einfach nimmst, um das Label zu beschreiben, die sind da. Aber wenn du dich davon nicht abgeschreckt fühlst, sondern eher einen Pull spürst, dann ist das vielleicht ein Label für dich, wenn du sagst, du möchtest dich labeln. Und dann kannst du es natürlich noch ummodellieren. Solange das Grundgerüst dir irgendwie zusagt und zu dir spricht, ist das schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, voll, bin ich voll bei dir. Es ist ja immer ziemlich kontrovers diskutiert, finde ich, in der Community. Braucht man Labels? Muss man sich labeln? Muss man das irgendwie mitteilen. Heterosexuelle oder cisgeschlechtliche Menschen sagen ja auch nicht, hey, ich bin hetero, ich bin cis oder sowas. Das ist ja schon irgendwie so ein Community-Ding, wenn man nicht dem Heteronormativen entspricht. Und deswegen kommen viele dann auch über die Schiene und sagen, hey, eigentlich sollten wir uns gar nicht mehr labeln oder so. Ich persönlich finde, dass mir mein Label, was ja bisexuell ist, irgendwie mir selber durch dieses Labeln mehr Selbstvertrauen in mich gegeben hat, irgendwie nur, um so einen Begriff halt mal zu haben, unter dem man sagen kann, ja, okay, eigentlich fühle ich das. Mhm. So.
Ja.
Und deswegen würde ich persönlich niemals kein Label wahrscheinlich führen, sondern ich sehe da irgendwie nur so die positiven Seiten davon.
Mhm. Ja, da denke ich, ist auch ganz wichtig, du fühlst das Label eben und darum geht es. Und ich glaube, so eine Ansicht, die da oft geteilt wird und in meinen Augen ist es ein Missverständnis, ist halt, dass Label für andere Leute sind. Aber das ist für mich ähnlich wie Flinters kleiden sich so und so für andere Leute. Nein, also Flinters können sich auch die Suits anziehen und da einfach eine Form von Kraft irgendwie spüren und genauso funktioniert das auch ein Label, selbst wenn ich es nicht ausspreche. Nicht geoutete Leute sind ja auch genauso lesbisch, gay, queer, whatever.
Ja. Wie war das denn bei dir? Warst du von deinem Coming-out her direkt bei den Labels oder hast du dich auch über die Zeit so ein bisschen umgelabelt, neu gefunden? Wie war das dann?
Ich war mit meinem ersten richtigen, so cuten Freund zusammen, so ein Chris, mit Lederjacke, genau, so einer von diesen Chrises. Nein, echt cuter Typ auch. Ich war auch verliebt in den und so weiter. Wir waren dann auch nicht großartig lang zusammen, weil ich dann meine erste Freundin kennengelernt habe und mir dann Klassiker so dachte, so kann das also auch sein. Na dann möchte ich jetzt gar nicht zurücknehmen, was ich vorher für Chris geführt habe in dem Fall. Aber das ist doch jetzt gerade etwas, was ich gerne erkunden will und habe deswegen mit 16 immer sagen können, einfach ich habe jetzt eine Freundin oder ich bin in ein Mädchen verliebt, in dem Fall noch. Und das kam dann im Outing gleich in so einem Schulkontext, weil, also gerade ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich 16 war, da, genau, da denken Leute nicht, dass du dann ja möglicherweise auch noch das sein könntest oder das. Du bist so ein bisschen als was sie dich sehen und da hört es dann auch auf. Das heißt, ich war, glaube ich, so ein bisschen als Lesbe auch bekannt an der Schule, habe da auch kein Ding draus gemacht, bin mit meiner Freundin rumgelaufen und so. Und erst später, wenn ich dann auf neue Leute getroffen bin aus der Community, die mich gefragt haben, habe ich gemerkt, durch den Pull von außen, spannenderweise schon wieder, dass das ja eine Frage ist, die ich mir durchaus irgendwie stellen könnte. Und ich war ganz instinktiv, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Klassiker, natürlich bei bisexuell, weil ich mir dachte, ja, lesbisch, das ist ja auch schon ziemlich radikal so. Und vielleicht auch ein bisschen in die Richtung gedacht, so, wer bin ich denn jetzt, jemanden auszuschließen? Also, ich bin ja noch so jung. Und also im Grunde zu sagen, das ist ja auch total, also jetzt rückblickend ist es verquer, aber zu sagen, dass bisexuell keinem Label gleicher kommt, als zu sagen, ich bin lesbisch, ist natürlich totaler Schwachsinn. aber es hat sich ein bisschen mehr angefühlt, wie ich go mit dem Flow und label mich nicht so richtig, wenn ich jetzt einfach bisexuell sage. Ja, und dann ging das so weiter bei meiner Studienzeit, hatte halt lange Beziehungen immer zu Frauen und in meiner Singlezeit wollte ich das mit den Männern weiter erproben, kam da niemals so richtig zu einem Abschluss, bin da hin und her gesprungen und konnte wirklich nicht auseinanderhalten, was ist da jetzt einfach was? Also das war so ein großes Ding. Auf jeden Fall, da steckt noch einiges hinter, auch negative Erfahrungen und so weiter mit Männern und das auseinanderzuwursteln, schwierig. Und habe dann halt über Demisexualität im Grunde diesen Befreiungsschlag so ein bisschen erlebt, weil ich da gemerkt habe, so ein bisschen als Katalysator, als Schlüssel für so vieles, um zu wissen, was will ich und was will ich nicht. Nein, ich kann körperlich. Ich bin in der Lage, körperlich zu empfinden, was ich möchte. Und das ist eine ziemlich eindeutige Kompassnadel, wenn ich meinen Kopf halt ausmache. Und dabei hat mir halt die Demisexualität in dem Fall geholfen. Als ich bei Princess Charming war, habe ich ja laut und deutlich gesagt, dass ich lesbisch bin. Das hing da auch damit zusammen, dass ich, also glaube ich, in noch keinem Moment meines Lebens so lesbisch war wie da, weil ich war bei einer lesbischen Dating-Show. Das hat definitiv genau, gestimmt in dem Moment. Und ich habe gewusst, dass es mir jetzt gerade ganz viel Befreiung auch gibt, in diese lesbische Dating-Show zu sagen und halt nicht zu sagen, ich bin queer, sondern gerade bin ich super lesbisch einfach. Und das stimmt auch. Inzwischen Tendenz Richtung queer wieder. Es hat sich wieder etwas beruhigt mit dem Strahl von Frauen, Flinters in meinem Kopf. Genau. Also auch das ist weiterhin im Wandel, so ein kleines bisschen.
Aber ich finde es auch total schön, weil viele Menschen, glaube ich, denken, man macht eines Tages auf, hat sich ein Label ausgesucht, was ja schon mal nicht stimmt, und das ist es dann so. Da habe ich immer das Gefühl, da fehlt so ein bisschen das Verständnis, dass halt Sexualität und Identität und sowas halt total fluide sind. Ich hatte da auch neulich eine interessante Situation mit einem Geschäftskollegen, dem ich sozusagen erstmalig gesagt habe, dass ich mich als bisexuell identifiziere. Sind irgendwie über das Thema über meine Masterarbeit gekommen, weil ich schreibe über queere Podcasts in Deutschland. Und das ist halt etwas random, dieses Thema auf der Arbeit, wenn man halt sonst halt keine Berührungspunkte damit hat. Und dann habe ich es erklärt, so, ja, aber es macht bei mir Sinn, weil ich habe einen queeren Podcast, ich bin bisexuell und so. Und der fand es total...
Wow. Haben einiges zusammen.
Ja, irgendwie schon. und der war dann natürlich auch ein bisschen überfordert, kurz mit der Situation, verständlicherweise, weil das kam mir jetzt auch von, also wenn du fragst, warum schreibst du darüber deine These, glaubst du ja nicht, dass jetzt sich jetzt jemand irgendwie outet oder so.
Ja, du glaubst gar nicht, dass du in so privaten Gefilden bist, ja.
Ja, und aber ich hatte voll das gute Gefühl bei ihm und habe dann gedacht, ja, okay, ich wir verstehen uns auch privat sehr gut, so komm, sag ich halt. Und dann hat er halt auch nochmal gefragt, was das jetzt so bedeutet, so dass ich bisexuell bin, dass ich mich auch zu mehreren Geschlechtern hingezogen fühlen kann. Ich habe ihm das dann versucht, so ein bisschen näher zu bringen. Und dann meint er, okay, aber könnte das sein, dass du jetzt dann morgen irgendwie oder so demnächst aufwachst und nur auf Frauen stehst? Und dann habe ich gesagt gehabt, also aktuell bin ich sehr safe mit meiner Bisexualität und theoretisch, ja klar, kann das passieren, weil das jedem Menschen passieren kann. Das kann auch dir passieren. Ja. Auch wenn du gerade eine Frau geheiratet hast, der hetero und monogam unterwegs bist und zwei Kinder gezeugt hast. Du könntest auch aufwachen oder nicht aufwachen, aber dich entwickeln und merken, hey, vielleicht fühle ich mich anders, weil das wäre ja irgendwie auch total furchtbar, wenn man sich nicht mehr verändert, seitdem man irgendwann einmal seine Sexualität einmal so entdeckt hat, sage ich jetzt mal, und das war es dann für den Rest vom Leben. Das wäre irgendwie sehr traurig. Das heißt, es kann ja immer passieren.
Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Und im Grunde, was ja auch passieren kann, ist, du könntest jetzt aufwachen und feststellen, zum Beispiel, du bist jetzt mit deinem Verlobten zusammen oder sowas, da gibt es ja eigentlich gar keine Kohärenz in dem Sinne, aber gut. Keine Ahnung, Mensch, Frauen sind es gerade nicht so richtig für mich. Du könntest dich aber trotzdem auch weiterhin als bisexuell identifizieren.
Ja, voll.
Oder eine lesbische Frau kann auch aufwachen und merken, ach scheiße, ich habe jetzt, was heißt scheiße? Juhu, ich habe Gefühle für einen Mann. Und trotzdem ist sie auch noch lesbisch. Das kann auch sein. Also das schließt, also damit drückt sich ja nicht aus, wie empfänglich man für anderes ist. Sondern, also für mich sagt es im Grunde nur aus, ich habe mich mit meiner Sexualität beschäftigt und das ist mein aktueller Stand. Es gibt ja auch, um das vielleicht mit reinzuschmeißen, für genderfluide Menschen zum Beispiel das Konzept mit so Armbändern zu arbeiten oder mit anderen optischen Signalen, um anderen Leuten zu helfen, eben nicht zu missgendern. Mhm. Zum Beispiel, heute fühle ich mich eher feminin, heute fühle ich mich eher maskulin, dann hast du halt ein blaues Band und ein rotes, also um jetzt in dem Binären zu bleiben. Und da ist ja auch eine Fluidität mit inbegriffen, die sich auf jeden Fall jeden Tag mit ändern kann. Ich weiß überhaupt nicht, warum wir da immer so final denken. Also
ja, das ist irgendwie immer so was Endgültiges. So. Aber ich habe das Gefühl, das ist immer so ein Ding. Also du hast dann Abi gemacht und ist endgültig deine Schulzeit vorbei. Und dann machst du ein Studium, dann hast du endgültig deine Laufbahn oder so oder Ausbildung abgeschlossen. Dann wirst du den Job machen, den machst du bis zum Rest deines Lebens und du wirst nicht mehr umschulen. Und jetzt auch bei mir, wir werden heiraten, das heißt, wir sind natürlich monogam und bis zum Rest unseres Lebens. Und ich denke mir so, es ist nicht alles final.
Ja, absolut. Absolut. Gerade meine Freundin ist ja auch bisexuell und ich hatte damit schon viel Kontakt, weil ich das ja selber auch für mich hin und her geworfen habe als Label und als Frau mich zu identifizieren. Aber ich bin selten im Alltag aufgetreten als jemand, die sich bisexuell nennt. Und habe da jetzt von ihr auch noch einiges so mitkriegen können. Die guten alten Schinken von, ja, für nichts Halbes und nichts Ganzes quasi gehalten werden. Und für Frauen ist man, oder also für Flinters ist man automatisch eigentlich hetero. Und für Männer ist man eigentlich lesbisch und so ein Kack. Und jetzt ist es ja bei dir auch so, dass, also was, wenn das wirklich so wäre, also wenn Sexualität immer nur existent ist, wenn wir sie ausleben, dann wärst du ja jetzt auch einfach hetero und so. So einfach tickt die Welt ja nicht. Wir sind ja nicht, also was ist, wenn wir gerade, ich weiß auch nicht, joggen gehen oder auf der Toilette sitzen, haben wir ja auch eine Sexualität, obwohl wir da jetzt gerade nichts ausleben.
Nee, ich gebe dir total recht. Und ich fand es auch jetzt total cool, dass wir drüber sprechen. Du gesagt hast, du hast dich auch zeitweise bisexuell gelabelt, weil tatsächlich ist es ja eines dieser typischen Stereotype oder Vorurteile von Bisexualität. Das ist eine Phase, bis man sich dann entscheidet oder in Anführungszeichen traut, sich als homosexuell zu outen oder halt dann wieder als heterosexuell oder sowas. Und das ist es halt einfach nicht. Ich meine, natürlich gibt es einige Beispiele, wie auch bei dir, dass das so eine Zwischenstation war in der Findung, aber die Zwischenstation ist ja dann genauso valide.
Ja, absolut.
Es ist ja nicht, dass du dir da dann irgendwas vorspielst, weil du willst dann was anderes vertuschen oder so, sondern dann die Phase, in der du dich als bisexuell labelst, bist du bisexuell, fertig. Und es ist dann genauso bisexuell, wie wenn sich jemand nur bisexuell jemals labelt. Und selbst wenn du irgendwann von queer wieder auf bisexuell gingst, dann wärst du nicht mehr queer, sondern dein Label. Also natürlich kann es ein Übergang sein, Aber du weißt ja nie heute, was morgen passiert.
Ja.
Und dann muss man doch einfach das, was heute ist, akzeptieren. Und wenn das die Sache ist, ich bin bisexuell, dann frag mich nicht, ob ich dann morgen jetzt wieder hetero bin oder sowas, weil das weiß man nicht, kann man nicht beantworten und hat auch irgendwie keinen Sinn.
Ja, absolut. Und es impliziert ja irgendwie auch, dass man jede Sexualität dauernd ausleben muss, um sie zu beweisen oder so. Genauso der Gedanke, sich mit jetzigen Sexualitäten oder jetzigen Labels vielleicht Vergangenes zu erschließen. Also ich verstehe, wo das herkommt. Dass man sich so denkt, ach, damals, also wieder Klassiker, damals im Kindergarten, da stand ich ja auch schon auf die Erzieherin, jetzt merke ich, ich war die ganze Zeit lesbisch. Also ich verstehe, dass das nahe liegt, das irgendwie so zu tun. Mhm. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass du im Kindergarten schon lesbisch warst. wenn du es jetzt rausfindest zum Beispiel. Das ist eben genau das Schöne, genau wie wir gesagt haben.
Ich, für mich war damals auch tatsächlich in der Findung, aber mit dem Label auch ein Druck verbunden. Ich weiß nicht, ob du sowas Ähnliches erlebt hattest, aber ich war mir ganz, ganz lang unsicher, ob ich mich bisexuell labeln darf. So als ob es eine Labelpolizei gibt, die es halt nicht gibt. Also heute lache ich drüber, aber damals hat es mich echt brutal lang beschäftigt. So, ich hatte eben nur Beziehungen mit Männern, darf ich mich bisexuell outen? Okay, ich hatte jetzt einmal Sex mit einer Frau, reicht das aus? So, und das hat bei mir echt lang gedauert, bis ich das auch für mich erstmal richtig verbal auch sagen konnte. Und ich weiß auch noch, dass ich einmal die besagte Freundin, mit der ich auch das erste Mal sexuell interagiert habe, dass ich die besucht habe am Wochenende. Die kommt nicht aus Stuttgart, die war in München und dass da an dem Wochenende auch gar nichts lief, aber wir haben halt so, schon so ein bisschen typische Pärchendinge, also was sind typische Pärchendinge, aber wir haben halt zusammen gekocht, wir haben zusammen gewohnt, wir haben ein bisschen gekuschelt, wir waren feiern so. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn die Umstände anders wären und ich jetzt nicht mit meinem aktuellen Partner in einer Beziehung wäre, könnte ich mir auch vorstellen, mit einer Frau in einer Beziehung sein. Ergo, ja, darf ich mich als bisexuell outen. Wow. Aber ich habe, also es ist super stressig irgendwie.
Ja, ja. Und in Abhängigkeit von so vielen Faktoren und irgendwie Personen, die da noch immer so rumschwören, ne? Also gerade was das Ausleben von was Bisexuellem oder das Eingestehen von Bisexualität angeht, in meiner Erfahrung ist das auch dauernd so, dass entsprechende Flinters auf jeden Fall einfach sehr, also oft einen Freund haben, weil ich habe mal gehört, auf Männer wartest du irgendwie nicht, die sind halt wie der Bus und wenn du den ersten verpasst, dann kommt halt in 5 Minuten ein anderer, so nach dem Motto. Also ich habe öfter von dem Phänomen gehört, natürlich nicht immer, aber dass bisexuelle Frauen einfach immer, also oft in Beziehungen mit Männern eben wieder landen und das dann nie so richtig für sich erforschen können. Und wenn die Beziehung eben noch so glücklich ist, dass das so ein bisschen so ein Fragezeichen ist am Ende des Tunnels.
Ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht und ich glaube, bei mir war es so, dass ich, also dir wird ja immer so ein bisschen das Heteronormative vorgelebt. Also bei mir in der Familie, alle sind Männlein und Weiblein. So. Und das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes oder so, aber ich hatte halt überhaupt, also das wurde mir halt vorgelebt von Anfang an. Und wenn man dann auf verschiedene Geschlechter steht, dann ist halt der Mann auch eine Option. Und wenn dir halt, oder ein gegengleiches Geschlecht so, und wenn dir dein Leben lang vorgelebt wird, dass das halt so doch der gesellschaftliche Standard ist, dann orientierst du dich halt auch demnach. Und deswegen hatte ich dann immer auch Beziehungen mit Männern, so unterbewusst, natürlich habe ich mir nie diese Gedanken gemacht. Und dann dachte ich so, ja, so wie ich für Frauen empfinde, das machen bestimmt alle anderen Frauen auch. So war halt immer so mein Ding. Und bis der Stein dann mal ins Rollen gekommen ist, dass das vielleicht doch nicht so, nicht normal ist komplett das falsche Wort, aber halt nicht so gängig ist für heterosexuelle Frauen, das so zu fühlen, wie ich fühle. Das hat halt ultra lang gedauert und dann richtest du dich einfach auch nach der Heteronormativität. Es ist einfach so.
Ja, ja, das ist ja auch eine Komfortzone. Genauso wie, glaube ich, andersrum es auch zur Komfortzone vielleicht werden kann. Also mit der queeren Community kommt ja so ein bisschen was von, also die Revolution, Rebellion is near. Also man ist ja politisch einfach dadurch, dass man diese Sexualität hat, ob man will oder nicht, so ein bisschen, gerade wenn man sie auslebt. Und da habe ich auch schon von Bisexuellen gehört, die eben gesagt haben, es widerstrebt mir jetzt vielleicht auch, das nach außen hin nicht mehr tun zu können. Also mich zurückzubegeben in etwas mit einem Mann und nicht mehr gelesen zu werden als queere Person, so direkt.
Mann, das ist aber so schade, weil ne, du bist ja immer auch noch bisexuell. Ich bin ja genauso bisexuell, wenn ich mit einem Partner zusammen bin, der eben halt mein gegengleiches Geschlecht hat. Aber ja, der Gedanke ist da viel da. Und was ich, glaube ich, auch anstrengend finde, ist, dass manche Menschen denken, dass heterosexuelle Menschen nur Allies sein können. Dabei können ja heterosexuelle Menschen genauso zum Beispiel asexuell sein
Ja.
oder genderfluid oder so oder
Ja.
non-binary und trotzdem heterosexuell so. Und das heißt, man kann und man darf heterosexuelle Menschen nicht einfach von vornherein direkt aus der Community so ausgrenzen, weil man denkt, ah ja, ihr seid halt die Heten so, weil du weißt es ja gar nicht, wie sich der Mensch so labelt.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das habe ich jetzt bei Princess Charming in den Reaktionen gerade in internationalen Foren so ein bisschen gemerkt. Da haben sich ganz viele Lesben im Grunde bedroht davon gefühlt, dass manche von uns eben bisexuell sind oder sich jetzt queer gelabelt haben zum Zeitpunkt der Show und nicht als lesbisch. Und ich habe das kaum glauben können,
Was?
weil ich mir so denke, du bist eine benachteiligte Gruppe. Du gehörst schon dazu, du solltest doch irgendwie das Werkzeug haben, um jetzt zu abstrahieren, dass es genauso scheiße ist, gegen Bisexuelle jetzt gerade vorzugehen hier, wie wenn gegen dich vorgegangen wird. Aber ich glaube, die haben einfach gesagt, so im lesbischen Kontext ist das das Erste, was wir bekommen haben. Und das soll jetzt auch stringent lesbisch sein, also so radikal gegen alles. Wir brauchen jetzt hier unseren Raum und das soll jetzt nicht direkt im ersten Schritt irgendwie eine andere Gruppe noch mit rein, so nach dem Motto.
Heftig.
Ja. Total heftig. Also ich habe es auch absolut nicht verstanden. Da ging es echt ab. Ja, also in Deutschland war es nur so angedeutet von dem, was ich mitbekommen habe, aber international großes Ding. Ja. Was dann ja wieder spannend ist, weil wir ja mit Repräsentation auch einfach den Männern total hinterherhinken, also der schwulen
Ja,
Community,
ja.
wobei es jetzt auch keine Repräsentation von bisexuellen Männern großartig gibt, muss man auch dazu sagen. Ja, aber es ist ganz spannend, dass natürlich dann auch sowas wie Princess, dadurch, dass wir halt Flinters sind, so viele andere Bereiche automatisch schon mitgedacht hat und eben nicht bei lesbisch geblieben ist, bei lesbisch als Label, sondern so viele Worte irgendwie noch mitgefallen sind, weil das mal wieder die Aufgabe von Flinters ist, natürlich nicht nur an sich selbst zu denken und das, was einen selbst was angeht. Spannend im Vergleich zu Prince. Finde ich immer.
Das stimmt, ja, weil bei Prince ist ja jetzt auch gerade wieder, das sind ja, glaube ich, wirklich nur schwule Kandidaten, die sich als ja, cis eigentlich sind. Also da ist jetzt auch nicht irgendwie non-binary oder sowas dabei.
Genau.
Ja,
Also
ja.
genau, von dem, was ich mitbekommen habe, stand jetzt.
Stand
Genau,
jetzt, ja.
absolut. Und das ist natürlich ein großes, ja, auch eine Art von Privileg, I guess. Also es ist für mich halt so ein bisschen undenkbar, weil irgendwie von vornherein klar war, wenn du halt Flinters in einen Raum schmeißt, dann werden die ganz sicher sich weiter ausdehnen und andere marginalisierte Gruppen einfach mitbehandeln. Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, wirklich diesen Raum zu haben, wo das andere Geschlecht, also Frauen, so ausgehebelt sind und im Grunde gar keine Rolle spielen für den Moment. Also spannend. Weil Männer ja im Leben von Flinters sowieso immer, ja, wahrscheinlich patriarchalisch bedingt eine größere Rolle spielen als Flinders für Männer. Ja.
Leider war, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich auch noch mal deutlich mehr abgeholt gefühlt, gerade dadurch, dass es nicht nur lesbische KandidatInnen waren. Also das fand ich persönlich, habe mich echt richtig gefreut, dass auch jemand dabei war, die sich ich wollte gerade sagen offensichtlich, aber nee, offen bisexuell gelabelt hat, weil da dachte ich so, ach Mensch, schön, irgendwie, das, weil das gibt es ja eben auch und das fand ich irgendwie richtig schön und das hat mich auch noch mal mehr zur Show connected und mein Interesse einfach noch mal ein bisschen mehr so gesteigert, weil ich dachte, ah ja, cool, dann bin ich da ja in Anführungszeichen oder meine Sexualität ja auch irgendwie vertreten.
Ja, absolut verständlich. Ja. Das ist dann vielleicht auch in Bezug auf die Labels so ein bisschen ein Mitproblem, dass Labels so ein bisschen stringent wirkt, also wie klar gezogene Linien im Grunde. Also es ist eine lesbische Dating-Show und dann kommen ja wieder die Allmanns angelaufen und sagen, wie kann denn Gea bei einer lesbischen Dating-Show mitmachen, wofür man sich ja als Frau identifiziert. Also erstmal stimmt das ja natürlich überhaupt nicht. Aber das ist ja 300 Schritte irrelevant, einfach. Das interessiert ja überhaupt kein Schwein.
Ja.
Wie Genau, aber dann kommt dann halt wieder die Korinthenpolizei und meint da irgendwas bemängeln zu müssen, weil du hast dich doch so und so genannt und du kannst dich ja jetzt selber nicht Frau nennen, wenn du sagst, du wärst non-binary. Und du kannst ja jetzt keine Aussage treffen in Bezug auf Männer, weil du hast gesagt, du bist lesbisch und so weiter und so fort. Das sind halt immer nicht wir, die da die Probleme sind, sondern irgendwelche anderen Leute, die sich angegriffen fühlen in ihrem Space so ein bisschen.
Das stelle ich mir aber auch tatsächlich ultra belastend vor, wenn du dann ja doch irgendwie so eine Plattform durch die Show bekommen hast, zu der dann halt auch Menschen zugreifen können, die nicht so affin sind mit der Community und dann jetzt einfach ein bisschen rumstecken so.
Du meinst das Feedback, was man bekommt, oder die entsprechenden KandidatInnen?
Eigentlich meine ich jetzt das Feedback.
Ja, das wird jetzt natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn die Vox-Leute dazu schwappen. Wir haben natürlich, glaube ich, also einfach das Privileg aktuell noch und auch gleichzeitig den Fluch, dass wir nur Leute anlocken, die sich ohnehin schon mit dem Thema beschäftigt haben. Und ich glaube, wir ziehen auch die entsprechenden Leute auf unsere Kanäle, also sammeln unterschiedliche Leute im Grunde, was ja richtig gut ist. Wenn jetzt natürlich beißt, das Edukative richtig in den Vordergrund gerückt wird durch Vox und Tante Erna und Opa Heinz nach dem Feierabend auf dem Bierchen, so auf dem Bierchen, auf der Couch, da zu Vox reinseppen und merken, was ist denn das, was da gerade passiert, dann wird es natürlich nochmal ein bisschen gestreutere Reaktionen geben. Ja, aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es andere da deutlich schlimmer erwischt hat, auch jetzt schon, als mich. Und das ist natürlich total schade.
Ja, vor allem, weil gerade, ich würde ja auch niemals sagen, dass gerade das Princess Charming irgendwie Trash-TV wäre oder sowas, weil ihr eben diesen educational Aspekt da drin hattet, eigentlich in jeder Folge irgendwas so aufgeklärt. Und ich fand es auch, gerade so diese Diskussion eben mit Labels oder die Anziehung mit Trans-Inklusion und sowas, das war so wichtig und so gut, das zu sehen, das nochmal auch für sich zu reflektieren, weil das einfach so Denkanstöße gesetzt hat. So jede Folge hat einem so ein bisschen Input noch mitgegeben, über was man sich eigentlich in der queeren Community eigentlich auch mal noch Gedanken machen sollte. Und das fand ich einfach unglaublich bereichernd tatsächlich.
Ja, also ich glaube, die Denkanstöße, die gibt es auf jeden Fall. Es ist halt Stand jetzt mit dem TV-Neuer-Publikum natürlich noch so, dass die Leute auch bereit sind, vielleicht diese Denkanstöße anzunehmen und dann selber damit nochmal, wie sagt man, so schön schwanger gehen. Ist eigentlich auch keine gute Redewendung. selber nochmal, ja, einfach drüber nachdenken, sich angestoßen fühlen und dann nicht polemisch nach draußen irgendeine Art von Wut oder Irritation eben rausposaunen. Genau. Und was man natürlich sagen muss, und deswegen bin ich auch etwas nervös vor dieser Vox-Ausstrahlung, ist, dass diese Diskussion zum Beispiel ja nicht wirklich zu Ende gebracht wurde. Vieles wurde ja redaktionell nicht unbedingt in den Kontext gefasst und Sachen sind halt manchmal nicht richtig schwarz und weiß und sind dann einfach nicht zu Ende. Das heißt, wir verlassen uns im Grunde darauf, dass Leute sich das herleiten können, wie es eigentlich zu Ende gehen sollte oder für sich eine Antwort finden. Das ist halt viel verlangt von so einem Samstagabendpublikum. Und ich glaube, wenn die gewisse Diskussionen sehen, ohne dass RTL ja das einfach einordnet, sind die sau irritiert und werden richtig rumblöken. Aber das sollen sie auch mal machen. Also wir sind ja alle stark hinter dem Format auch trotzdem weiterhin.
Ja, also definitiv. Also viel Spaß. Ja, nee, ihr habt da viel ins Rollen gebracht, glaube ich. Ich glaube, das war, also ich kann mir vorstellen, dass es einem vor der Show gar nicht bewusst war, was das alles so in positivster Form nach sich zieht. jetzt ja ein Grimme-Preis-Nominierung oder Grimme-Preis?
Deutscher Fernsehpreis.
Na, Deutscher Fernsehpreis.
Grimme-Preis war Prinz, ja. Prinz hat die erste, also der erste Staffel hat.
Okay. Ja. Ja, aber trotzdem, also beides krasse Preise, also definitiv.
Ja, total. Also wir haben, glaube ich, alle gehofft, dass es sowas in die Richtung wird. Es war nur auch so ein bisschen blauäugige Hoffnung vielleicht, weil wie oft geschieht das denn, dass wirklich so Reality-TV-ProduzentInnen auf dich zukommen und sagen, wir wollen hier eine Show machen mit Mehrwert und wir wollen feministisch sein und Leute aufklären, da denkst du dir ja, klar, bestimmt wird diese Dating-Show genau das machen wollen, aber genau das wollten sie. Ich glaube, es gibt noch einiges, was man besser machen muss, was in der zweiten Staffel hoffentlich schon besser läuft oder dann eben international. Und am allerwichtigsten sind ja jetzt, glaube ich, auch einfach Leute ausgebildet wurden, nicht nur die KandidatInnen, sondern eben auch die ZuschauerInnen, die es gesehen haben, die das wiederum weiter spreaden können. Ja. Und so in Lawinenform ist Princess einfach richtig hart edukativ.
Ja, voll. Ja, man hofft ja so ein bisschen auf ein Schneeballprinzip, so in unserem Aktivismus, so auch den Content, den du machst, den ich sehr, sehr liebe. Deswegen habe ich dich ja auch gefragt, ob du vielleicht Lust hast, auch mal hier mit mir zu quatschen. Und wenn das dann geteilt wird, dann kriegen das wieder eine andere Bubble mit. Und dann hofft man, dass man da irgendwo draußen mal noch Leute erreicht, auch mal außerhalb der Bubble, und denen einfach noch mal ein bisschen so aufzeigen kann, was es noch so alles gibt, außerhalb vom eigenen Horizont.
Ganz genau, ganz genau.
Und das, wenn das jetzt nicht der Wink mit dem Zaunfall ist, jetzt einfach nochmal hier ganz direkt, schaut mal bei Johanna auf Instagram vorbei, weil ich lerne auch jedes Mal was bei ihren Posts und freue mich immer voll über den Content. Eden's Child,
oh, heißt du da? Dank.
Warum eigentlich Eden's Child? Das muss ich noch kurz fragen.
So heiße ich das schon ewig, hat ja das Instagram schon so ein bisschen länger. Mhm. Ich habe mit einem Buch angefangen, als ich 18 war. Das ist jetzt auch weitestgehend fertig, also irgendwie 600 Seiten oder so. Ups, ja. Und Eden ist ein sehr wichtiger Charakter. Die hat quasi 8 Frauen um sich geschart. Mhm. Und das ist die Oberfrau.
Die Oberfrau.
Genau, und ihre Frauen heißen Edens Kinder quasi.
Daher dann.
Genau, deswegen Eden's Child. Ja, ja, ja. Das ist, das haftet mir an seitdem. Aber es ist auch gut so, und irgendwann schreibe ich es bestimmt auch komplett fertig.
Ja, auf jeden. Das ist
sehr feministisch gewesen.
Ja, aber das ist doch voll gut, das will ich dann schon lesen.
Oh. Ja, ich hoffe, da gibt es irgendwann nochmal was. Und wenn es nicht das ist, dann was anderes. Ja, es ist, keine Ahnung, ich... Wenn ich da auch sitze und an diesem Post irgendwie rumfeile oder da sitze und halt nicht zu Princess Charming gehen will, weil ich hatte ja eigentlich abgesagt.
Echt?
Ja. Weil, ja, ich hatte kein Bauchgefühl dazu. Ich dachte, das ist ja total wahnsinnig. Es ist einfach wahnsinnig, Ende im Gelände. Wenn ich es nicht mache, kann es ja jemand anders machen, wenn es so edukativ sein soll quasi. Mhm. Und hatte abgesagt, dann hat mich die Produzentin nochmal angerufen und hat mir erzählt, warum sie mich gerne dabei haben möchte. Mhm. Und dann habe ich ihr geglaubt, und das war total wichtig, dass ich mich da so gesehen gefühlt habe, weil davor habe ich im Grunde, und das ist jedes Mal so, wenn es nicht gerade eintritt, die Wirkung unterschätzt von sich mit was identifizieren können. Mhm. Das ist total jenseits jeder Proportion eigentlich, also es ist total viel zu viel, wie viel einem das geben kann, einfach nur Leute zu sehen, wie sie machen, was sie machen, ohne eine direkte Ansprache, das braucht man alles gar nicht, man muss einfach nur diese Sichtbarkeit haben, und es ist so heftig, und ja, dann sitze ich da und denke, ich könnte jetzt was sagen zu dem und dem Teilbereich von Sexualität, aber bringt es Leuten wirklich was? Und dann merke ich jedes Mal, ja, das bringt schon was, und das ist nicht selbstverständlich. Und das ist der Hammer. Also deswegen stellt sich für mich irgendwie die Frage da auch gar nicht mehr, ob ich weitermache und so weiter. Also das ist sehr schön, da hat Princess mir auch richtig geholfen. Ich bin auf jeden Fall um einiges lauter geworden und merke, dass da ganz viel Kraft in allen von uns drin wohnt. So.
Das ist voll schön. Wenn du mit dem Wissen, was du jetzt alles so hast, nochmal ein Jahr oder wann anderthalb, wann auch immer das die Bewerbungsphase war, zurück, würdest du dich nochmal bewerben?
Absolut. Absolut würde ich mich nochmal bewerben.
Und würdest du nochmal was anderes machen? Oder?
Was anderes? Mhm. Du meinst, ob ich rückwirkend was anderes machen würde? Mhm. Also ob ich etwas bereue von dem, was in der Show passiert, also im Grunde?
Kein, aber ich bin einfach neugierig, weißt du, ich rede nicht jeden Tag mit einem Promi. So.
Wow. Das ist so eine Frage, die werde ich öfter gefragt, dann bei so Boys Bar Events oder sowas, wenn dann Leute auf mich treffen. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt für mich auf jeden Fall die ein oder andere Sache, von der ich weiß, hätte ich sie getan, wäre meine Geschichte dort eine sehr andere geworden. Einfach. Mhm. Ich merke jetzt immer wieder, warum ich mich so entschieden habe, und weiß, es war auch die richtige Entscheidung. Aber wir alle sind ja 1000 Versionen unserer selbst. Und es gab in verschiedensten Momenten einfach einen Weg A und einen Weg B. Voll kryptisch. Genau. Und der Weg, den ich dann gewählt habe, der war erstaunlicherweise eben sehr, sehr nah an der Person, die ich jetzt gerade bin. Deswegen bin ich absolut zufrieden damit. Ja, aber das, so diese Was-wäre-gewesen-wenn-Fragen haben sich nach der Show auf jeden Fall noch oft gestellt. Und manchmal finde ich es fast ein bisschen schade, dass ich mir da jetzt den Staub von den Fingern klopfen konnte und mit einer komplett reinen Weste irgendwie rausgegangen bin und überhaupt keinen Beef abbekommen habe. Sehen mich jetzt nicht nach Beef, aber eigentlich bin ich ja da reingegangen und habe gesagt, ich nehme gerne den ganzen Schlamm. und der hat jetzt natürlich so keine Anbindung gefunden. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf alle Arten von Schlammschlachten und da einfach nicht so smiley-facey geleckt zu sein. die nächsten Male. Ja, ja, das war gut, ne? Ach, und vielleicht hätte ich ein anderes Einzugsoutfit angezogen. Das könnte sein. Ja, ich strahle mir da in allen Szenen so selber entgegen.
Das ist doch dieses, das hilft mir ja nochmal, das war das rote, die rote Bluse,
genau,
oder?
Mit den Blättern drauf. Ja, finde ich auch. Irgendwie hat es ja dann alle so irritiert, dass ich diese Bluse anhatte und dann abends ein Kleid. Und was ist denn da los? Also deswegen bereue ich es nicht. Es ist mehr, die sieht aus, als wäre der Bereich von meinem Bild so kontrastmäßig tausendfach hochgedreht worden. Man weiß auf jeden Fall immer, wo ich mich befinde.
Und ich meine, worüber dich jede Frau oder jeder Zuschauerin beneidet hat, auf jeden Fall in der ersten Folge noch, danach war ja deine Haut, das war ja immer so diese Porzellanhaut, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast oder so und wie gut es so rüberkam dort. Also das war immer sehr, sehr schön.
Ja, das habe ich auch öfter gehört, genau, dann wurde ich Porzellanpuppe genannt. Das war auch wieder so ein Ding, ne? Eine Seite von mir denkt sich natürlich, ach danke fürs Kompliment, sehe ich jetzt gar nicht so, aber vielen Dank, nehme ich so an. Und auf der anderen Seite denke ich, ey, Alter, eigentlich gar nicht cool, mich so zu nennen.
Also Puppe definitiv nicht, aber ich meine es auch nur in der positivsten Form.
Ja, von dir habe ich es jetzt auch nicht so wahrgenommen. Ja, meine Haut hatte da, der ging es auf jeden Fall gut. Nach ein paar Gewittertagen in Quarantäne und so, war einfach drin und hat keine Sonne gesehen. Das hilft.
Dann vielleicht noch zum Abschluss dein ultimativer Skincare-Tipp.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tue ich denn? Ja, also ich habe gelernt, Folgendes, meine Lieben, ich habe gelernt, als ich in den USA war, hatte ich einen kurzen Ausflug in Richtung Korean Skincare, ne? Das ist ja First Skincare, das ist ja Selfcare gleichzusetzen. Dann dachte ich, oh, ich habe mein Leben lang alles falsch gemacht, ich muss jetzt ganz viele Cremes nehmen. Dann habe ich das gemacht, ist meine Haut voll ausgerastet, ist mir aufgefallen, Joe, lass doch deine Haut irgendwie einfach mal in Ruhe, die ist doch wunderbar, so wie die ist. Dann habe ich das wieder gelassen, dann ist mir aufgefallen, das war mal wieder nur die Werbung und die mir suggeriert hat, es könnte noch besser sein und ich habe mein Leben gelebt mit schlechter Haut. Ja, und inzwischen nehme ich pH-neutrale Seife zum Beispiel zum Saubermachen und nicht mal großartig Cremes und dann die Balea-Cremes, die veganen Produkte für 1,30 klatsche ich mir oben drauf. Genau. Also ich kann nur sagen, bei sensibler Haut auf jeden Fall weniger ist mehr. Und immer Sonnencreme benutzen gegen Hautkrebs natürlich. Ne? Ja, am besten Tagescreme mit Sonnencreme.
Da struggle ich auch noch. Aber dann weiß ich ja, was ich unter anderem aus der Folge mitnehme. Nee, und natürlich noch vieles mehr. War total schön, sich mit dir auszutauschen über Labels, über Princess, über uns selber. Und für mich voll die Ehre, dass du da warst.
Oh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mich mega gefreut. War voll schön.
Dann bleibt mir eigentlich jetzt nichts mehr weiter zu sagen, außer be proud and wild and love more. Eure Anna und
Joe.
Das war jetzt überraschend.
Super. Ja, ja.